Christen leben irgendwie aus der Gnade. Also das ist für uns eigentlich so ein Bewusstsein, was eigentlich in uns drin ist. Und doch ist es so, dass wir in einer Welt leben, wo sehr wenig Gnade ist. Ja? Und selbst unter Christen ist nicht immer die Gnade, die siegt, das, was siegt. Ja? Da gibt es entweder fehlende Gnade oder Ungnade. Und ich glaube, dass das irgendwie mit dem Faktor Schuld zusammenhängt. Gnade kommt ja dann zum Tragen, wenn Schuld im Raum steht. Ja, wenn jemand schuldig geworden ist. Ja. Sucht ja keiner ein Gnadengesuch, zum Beispiel beim Bundespräsidenten, nachdem er 8 von 25 Jahren oder 40 Jahren abgesessen hat. Dann macht er ja kein Gnadengesuch, weil er nicht schuldig geworden ist, sondern weil er für seine Schuld im Gefängnis ist. Und dann wird geguckt, der Verlauf so ein bisschen. Und tatsächlich kommen dann etliche vor der Zeit frei, weil sie offensichtlich auch, wie soll ich mal sagen, irgendwas verändert haben, weil irgendwas eine positive Prognose ist zumindest und so weiter. So ist das Prinzip gedacht. Aber Gnade hängt ja immer mit Schuld zusammen. Und wenn das mit der Schuld nicht funktioniert, der Umgang mit der Schuld, dann klappt es auch mit der Gnade nicht. Ja? Das ist für mich der Grund, warum dann oft auch die Gnade in Beziehungen, in Familien und Gemeinden und auch unter Christen hier und da fehlt. Natürlich ist es immer das Problem, ja, wer ist denn jetzt schuld? Wer ist denn überhaupt schuld? Ja, also, wer ist schuld an dem Krieg, am Kriegsszenario in der Welt? Ja, wer ist schuld? Die eine Seite oder die andere Seite? Schwer zu sagen. Wer ist schuld am fehlenden Wirtschaftswachstum? Die alte Bundesregierung, die haben schon Mist gemacht. Wir sind nicht schuld. Wir können das ja nur ausbauen, was die alte Regierung. Ach so, wir waren ja auch schon damals dabei. Na gut, aber wer ist schuld? Die oder die? Ehekrise. Du bist schuld. Ja, oder gestern bei dem einen Film, du bist das Problem, sagt der Mann zur Frau. Das ist natürlich schon, ein bisschen ein Rundumschlag. Also da ist dann sehr wenig Einsicht. Ja, weil wir wissen doch, wenn wir ein bisschen länger in diesem Leben stehen, wissen wir, dass es oft eine Schuldverflechtung, also ein Schuldkomplex, ein Schuldknäuel gibt, das man gar nicht so auseinanderkriegen kann. Deswegen ist es auch müßig, ja, der hat aber angefangen. Ja, oder der ist schuld, weil der hat das und so weiter. Und dann gibt es diese berühmten Schuldzuweisungen. Besonders schwer ist es natürlich, wenn einer aus demselben System, ja, Schuld zuweist. Zum Beispiel, wie gesagt, der Ehemann, der seine Frau sagt, ja, du bist schuld, dass unsere Ehe nicht läuft oder kaputt geht. Ja, ist ja Teil des Systems. Vorsicht, Vorsicht. Also es gibt ganz, ganz selten mal einen Fall, wo man das Gefühl hat, das ist doch jetzt eindeutig. Wahrscheinlich, wenn man es nur auf den ersten Blick sieht. Sobald du in die Seelsorge reingehst, in die Gespräche, in die Vorgeschichte, 20 Jahre vielleicht, ja, dann atmest du tief durch und merkst, das ist nicht so ganz so einfach. Oder wenn zum Beispiel Eltern ihren Kindern vorwerfen, ist klar, dass aus deinem Leben nichts geworden ist. Ja? Halt Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du bist ja Teil des Systems. Ja? Also das ist ganz schwer, wenn es aus demselben Rahmen kommt, wo dann diese Verflechtung nicht erkannt wird, sondern nur eine einseitige Schuldzuweisung. Das kann höchstens mein schlechtes Gewissen entlassen, aber es hilft keinem weiter. Ich habe mich gefragt, warum es eigentlich im Garten Eden keine Gnade gab. Der Garten Eden, das Wunder, das Paradies ist das. Das Paradies auf Erden. Das ist das Paradies auf Erden. Ja, also manchmal, was war das jetzt hier, irgendwelche Seychellen, die gerade untergehen oder so. Ja, das Paradies auf Erden. Ja. Aber da gab es keine Gnade. Im Paradies gab es keine Gnade. Warum gab es da keine Gnade? Weil das Schuldthema nicht geklärt werden konnte. Weil Adam mit diesem berühmten Schiebespiel der Schuld angefangen hat. Ja? Also dieses Weitergeben, wie beim Pokern. Jeder gibt dann nochmal weiter. So. Oder irgendwie so, ich gebe den Skat oder was weiß ich, ich gebe weiter, jetzt bist du. Du kannst das jetzt ausbaden. Ja? Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn Adam anders reagiert hätte? Aber der hat wie aus der Pistole geschossen, hat er gesagt, ja, die Frau. Die Frau ist schuld, die du mir gegeben hast. Gott ist auch schuld. Ist ja meistens kombiniert. Ja? Wenn wir jemanden beschuldigen, weil wir eigentlich am Schluss sagen, also eigentlich hat ja Gott das, also Ich meine, es gab nur die, gell? Er hat jetzt nicht viel Auswahl gehabt, aber die hat Gott ihm ja zugeführt und das ist natürlich, weil da ist die Wurzel des Bösen, also ist sie doch schuld, ja? Und die Frau hat das sofort gelernt, das Prinzip, und seitdem haben wir das alle gelernt. Die Schlange war's. Gott spricht dann die Eva an und es war noch Raum für Gnade, aber sie sagt, die Schlange war's. Klammer auf, die du gemacht hast. Es fehlt nur noch, dass die Schlange noch sagt, Gott, du bist selber schuld, du hast mich ja gemacht. Das kommt zum Glück nicht mehr. Die Schlange kommt gar nicht mehr zu Wort. Die kriegt dann beleidigt und betröppelt, staubfressend davon. Aber merkt ihr, da ist es schon schiefgelaufen. Und da kommt keine Gnade ins Paradies. Im Gegenteil, sie verlieren das Paradies. Was wäre gewesen, wenn Adam die volle Verantwortung auf sich genommen hat? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was, weißt du, was die Würde des Menschen ist? Verantwortung zu übernehmen. Für das, was schiefläuft. Das ist die Würde des Menschen. Auch die Bürde ist das auch. Der Hund hat nicht so wahnsinnig viel Verantwortung für das, was schiefläuft in dieser Welt. Oder das Tier. Das unterscheidet uns. Ja, wir haben diese Würde, auch uns entscheiden zu können, aber wir haben auch die Bürde. Und dann haben wir auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja? Geht beim Mann los, der kneift, die Frau kneift, alle kneifen sich irgendwo hin und verschwinden aus dem Paradies. Und seitdem ist das ein Gesellschaftsspiel, das ist ein internationales Gesellschaftsspiel. Das ist sprachübergreifend, völkerübergreifend, generationsübergreifend. Das seit Jahrtausenden, die Kultur hat sich geändert, was hat sich alles geändert. Ja? Aber dieses Spiel, das ist ein Gesellschaftsspiel, das funktioniert bis heute. Das ist perfekt, das haben wir perfektioniert. Wahnsinn. Das ist der Grund, warum so wenig Gnade in der Welt ist. Kain. Der hat da seinen Bruder mal erschlagen. Das hat da seine Gründe. Also ganz klar. Das hatte Gründe. Der war selbst schuld, genau genommen. Ja? Aber es hatte seine Gründe. Ja? Fragt Gott ihn, sag mal, wo ist eigentlich dein Bruder? Ja? Hier, das ist das erste, 1. Mose 4, Vers 9. Wo ist eigentlich dein Bruder? Und die klassische Antwort, eine sehr, sehr beliebte Antwort in unserer Zeit, keine Ahnung. Kennt ihr die Antwort? Damit reite ich mich nicht rein. Ich bin einfach raus. Ich habe keine Ahnung. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ach, das ist doch der, den ich gerade verscharrt habe. Ach. Nicht der Rede wert. Keine Ahnung. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Pass du doch auf meinen Bruder. Warum muss ich immer auf meinen kleinen Bruder aufpassen? Das wäre ein kleinerer gewesen. Manchmal hat die Kleine, aber die müssen wir doch nicht glauben, die leben gefährlich. Der jüngere Bruder lebt man oft echt gefährlich. Fängt bei Abel an, hört bei David weiter, Josef dazwischen noch, also beim verlorenen Sohn. Er hat nicht Verantwortung übernommen. Was wäre, wenn er gesagt hätte, er ist ja vorgewarnt worden, die Sünde lauert vor der Tür. Wir sagen, Gott, ich habe Mist geworden, ich konnte nicht wieder schön, ich hatte so eine Wut auf den Kerl, aber ich stelle mich dazu, es wäre anders verlaufen. Die Geschichte wäre anders weitergegangen. Die Menschheitsgeschichte in dem Fall sogar. Was wäre passiert, wenn König Saul, ja, als von Samuel zur Rechenschaft gezogen wird, er hatte einen bestimmten Auftrag zu erfüllen, als König Israels, und dann wurde er von Samuel zur Rede gestellt für seinen Ungehorsam, und dann stellt er seine Schuld zu bekennen. 1. Samuel 15, Vers 15 sagt er, ja, wo kommen jetzt eigentlich diese ganzen Schafe her? Ich höre Blöken von Schafen. Das ist eigentlich ein schönes Geräusch, ein nettes Geräusch, aber das passte in dem Zusammenhang nicht, die sollten alle verschwinden. Dann sagt sie, ja, Mann, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Man hat sie von den Amalekitern hergebracht. Ich bin doch nur der König, ich habe doch da gar nichts mit zu tun. Das machen die Leute so einfach so. Ach, du bist der König, ja, kommt einfach. Ja, und das Volk wollte es anders, Demokratie. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Oh, das ist noch ganz trickreich, noch religiöse Verbrämung von Ungehorsam. Wenn ich mit diesem krummen Geschäft durchkomme, bin ich sogar so dreist, noch Gott einen Zehnten davon zu geben. Ich weiß, es ist eigentlich Betrug gewesen. Aber ich gebe einfach davon noch was Gott ab. Und dann ist es doch nicht ganz so schlimm, oder? Ist doch trotzdem gut. Ja? Darf eine Gemeinde Falschgeld annehmen? Blüten? Ja, ich weiß nicht, dass ich dann so back bin. Und an dem Übrigen haben wir den Mann vollstreckt. Also wir waren jetzt nicht ganz ungehorsam. Ja? Ist ja auch immer so, komm, ich habe 8 Sachen richtig gemacht. Jetzt reitest du auf diesen 2 Sachen rum. Ich habe meinen Bruder umgebracht und ich habe halt da. Also er wird dann rumgeritten auf diesem einen Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin sonst eigentlich ein guter Mensch. Ja, aber manchmal dann muss ich mal, kommt der alte Adam durch. Ja. Und ich will das so gerne so ein bisschen ausgleichen. Diese 8 guten Sachen gegen die 2 richtig schlechten, würde ich gerne so ein bisschen ausgleichen. Kommt keine Gnade. Kommt keine Gnade in mein Leben. Geht nicht. Der Saul, der war heute noch König, hätte ich fast gesagt. Der hat sein Königtum darüber verloren. Und dann kommt ja dieser berühmte König David, unser Vorbild, ein bisschen in mancher Hinsicht unser Vorbild. So läuft das dann männlich. Ah, der war besser. Ja, Gott hat ja auch gesagt, ich will einen besseren suchen. Ja. Moment mal, also jetzt aufs Ganze gesehen, war der wirklich besser oder war der nur besser dran? War der wirklich besser? Hat der Saul auch Ehebruch begangen, dafür einen seiner Soldaten umbringen lassen? Nee, Saul war nicht. David war nicht besser. Aber er war besser dran, weil er zu seiner Schuld stehen konnte. Weil er die Verantwortung volle Kanne, ohne Schuld zu weisen, ohne Wenn und Aber, ohne Rechtfertigung, Entschuldigung und der Teufel ist schuld, die Versuchung und der alte Adam und was weiß ich. Keiner ist schuld. Uriah ist schuld. Der hat seine Frau vernachlässigt. Der hat ja sogar versucht, dass sie zusammen schlafen dann nach dem Ehebruch, damit es dann so aussah, als wäre das Findelkind quasi dann von ihm. Hat nicht funktioniert. Guck mal, der Kerl, der vernachlässigt seine Frau. Kein Wunder. Ich konnte das nicht mit ansehen. Ja. So ungefähr, ja. Aber ich glaube, dass der aber auch deswegen überführt worden ist, weil es nicht der Bruder von Uriah zu ihm kam, oder so, sondern weil der Prophet zu ihm kam. Und wenigstens da sollten wir reagieren. Wenn von Gott eine Überführung zu uns kommt, weil Gott ist rein, der ist nicht in diesem Schuldsystem drin, dem kannst du das nicht anlassen. Aber der davon aus, der Nathan ist klug, der spricht ihn ja als höchsten Richter Israels, als König an, sagt mal, ich brauche dein Urteil über die und die Sache. Und erzählt dann die Geschichte von diesem geklauten Schaf. Und David sofort, ja, ganz klares Gerechtigkeitsempfinden. Wir haben ja auch ein gutes Gerechtigkeitsempfinden, wenn es um andere geht. Also wir haben ja ganz nüchtern, ganz klare Sache, auch David. Ja, der Mann ist des Todes, der nimmt dem sein einziges Schaf weg, boah. Wer macht denn sowas? Wo ist das passiert? Ja? Sagt er, das war nur so eine Beispielgeschichte. Du bist der Mann. Und er hat über sich selbst das Todesurteil gefällt. Ein anderer König, die gab es auch. Die haben in dem Augenblick den Propheten hochkant rausfliegen lassen oder umbringen lassen oder in die Zisterne, in den Matsch oder was war Jeremia, hier dieses Moor dann so absinken lassen im Schlamm. Ja. Und David kracht zusammen, fällt auf die Knie und sagt, oh Gott, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Er lässt sich überführen vom Geist Gottes. Er zeigt Reue, er zeigt Buße. Und er checkt das kurz durch und sagt dann, allein an Gott habe ich gesündigt. Oder hier in 1. Samuel wird es im Verlauf erzählt, später kommt dieser Psalm. Wo ist das? Kommt mit diesem Vers? Du bist der Mann. 2. Samuel 12, Vers 13, habe ich, glaube ich, nicht auf der Liste. Du bist der Mann. Und er sagt, ich hab gesündigt. Dann, wenn das so ist, ich bin das. Okay, dann habe ich gesündigt. Und er sagt im Psalm, an dir allein habe ich gesündigt. Also er sieht das als Schuld auch Gott gegenüber. Und Gott darf ihn zur Rechenschaft ziehen. Ja. Und da kommt die Gnade. Da kommt die Gnade. Und deswegen ist David besser. Er ist besser dran und er ist auch besser als Saul. Weil er sich korrigieren ließ. Auch er hat nochmal einen Fehler gemacht, er hat einige Fehler gemacht. Also so toll war der nun auch wieder nicht. Ja? stolz und war kein guter Vater unbedingt. Die Erziehung hat nicht funktioniert. Das sind einige wirklich Sachen, die sind nicht so prickeln. Aber er ließ sich korrigieren, er ließ sich überführen. Und er war ohne Schuldzuweisung an andere, ja, bereit, die Schuld zu bekennen. Und dann kommt Gnade. Sagt ihm auch schon der Nathan direkt zu. Dann vergibt ihr Gott. Auch wenn es mit Konsequenzen haben, okay, aber die Gnade ist da. Stell wieder her diesen Stand der Gnade. Darum betet David im Psalm 51. Kennt er sicher. Natürlich ist das leichter, wenn zu uns, sag mal, ein Außenstehender, ein Prophet, das ist natürlich besonders krass, gell? Du kommst in irgendeine Versammlung, kennt dich keiner, gell? Und der Prophet erzählt dir irgendwie Sachen aus deinem Leben. Gell? Tief durchatmen. Gell? Kann er gar nicht wissen. Oder hat er auf Facebook vielleicht meinen Algorithmus irgendwie gehackt? Aber ist auch schon mal passiert vor kurzem, gell? Dann kam ein dicker Skandal. Aber normalerweise ist das dann Gott. Ja? Aber auch ein Seelsorger, ich sag mal, der kann von außen betrachten, der ist ja gar nicht Teil des Systems, der ist ja gar nicht drin. Der redet jetzt nicht im Eigeninteresse, um sich reinzuwaschen, um sich zu entlasten, um dem anderen die Schuld zu geben oder so. Der redet, guckt sich das an und sagt eben zum Beispiel bei diesem Ehemann, den ich vorhin karikiert habe, der seine Frau ist die Alleinschuldige und das Problem seiner Ehe deklariert. Gib ihm vielleicht Anhaltspunkt, sag mal, kann es sein, dass das und das irgendwie bei dir zu kurz gekommen ist? Und das kann man außenstehend natürlich viel leichter sagen, als wenn man Teil des Systems ist, verwickelt ist in das Ganze. Ja? Deswegen sollte man das auch wertschätzen und den Mut zur Wahrheit. Wir können uns das doch leisten. Ich verstehe, dass viele das verdrängen oder wie ich einmal gehört habe, einer geht dann raus aus so einem Gespräch und sagt, ich kann das nicht glauben, dass ich so schlimm bin. Ich kann das nicht fassen, ich ertrage das nicht. Also leugne ich das. Solange ich irren kann, muss ich das leugnen. Das ist nicht, das ertrage ich gar nicht. Wir können es doch ertragen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Da ist doch ein Gnadenthron. Da ist ein Thron der Gnade, der die Gnade auf uns fließen lässt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Ist er treu und gerecht. Das Blut Jesu haben wir doch, was uns reinigt von jeder Untugend. Gnade kann in unser Leben nur kommen, wenn wir auch unsere Schuld anerkennen. So war das ja bei diesem Zöllner im Tempel. Der hat sich ja nicht gerechtfertigt, im Unterschied zu dem Pharisäer. Der hatte so seine Statements. Ja. Das haben wir auch schon mal gelesen hier, aber gucken wir doch da nochmal rein. Das ist eine sehr vielsagende Geschichte. Jesus hat sehr weise Worte gewählt, nicht zu viel, nicht zu wenige, um Dinge so klar zu machen, meisterhaft. Lukas 18, Vers 9, der sagte zu etlichen, also Jesus, die auf sich selbst vertrauten, ja, Selbstvertrauen sollen wir auch haben, ja, aber die hatten Selbstvertrauen, dass sie gerecht seien. Das waren ja Kerle, die kannten sich noch ziemlich wenig. Ja, und gleichzeitig haben sie die anderen verachtet. Ich fühle mich ja nur deswegen so gerecht, weil ich andere kenne, die schlimmer sind als ich. Deswegen fühle ich mich ja so gut. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Beides Juden wahrscheinlich, ist logisch. Also, ja. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Mein Güte, Abstand halten. Ich faste zweimal in der Woche. Also einmal ist schon eigentlich ganz gut. Zweimal, alles klar. Gesamtnote 1. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, sogar von Minze und Dill und Krümmel und Kräutern und ich schneide sogar den Hagebutten-Teebeutel auf und mache die Hälfte in den Zehntenkorb. Oder 10% wiege ich ab, wiegt 8 Gramm, schwer abzuwiegen, aber mache ich. Briefware. Boah, ich bin da ganz toll drin. Keiner kann mir sagen, dass ich da zu wenig gemacht hätte. Aber kein Wort von seiner Schuld. Der garantiert, irgendwas hat er auch auf dem Körper. Es kommen Leute. Irgendwas hat er auch verbockt. Unfreundliches Wort zu seiner Frau, zu seinen Kindern, was weiß ich was. Aber der führt von vornherein schon lauter Sachen an, die in der Waage, das ist so gut, so viel Schuld kann ich gar nicht auf mich geladen haben, dass ich wenigstens ausgleiche. Plus minus null. Darum geht es doch gar nicht. Geht die Frage, was passiert mit der Schuld? Was passiert mit der Schuld? Ja, am Ende des Jahres spenden wir alle. Ja, dann, oh, da wird gespendet wie wild. Ich, boah, die Deutschen sind aber echt großzügig. Ist auch schön. Kommt auch vielen gut zugute, Krebshilfe und alles Mögliche. Aber ganz viel ist auch Gewissensentlastung, weil sie das ganze Jahr über krumme Sachen mit an der Backe hatten. Und der Mensch braucht Entlastung. Das hilft mir nämlich nichts, wenn ich so viel Gutes habe. Ja, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ja, aber dann ist doch das, das und Gott, Gott, das ist kein Ansinn der Person. Davon redet er gar nicht. Der andere, der Zöllner, der stand von ferne. Der wagte nicht mal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Er macht nicht viele Worte. Er weiß genau, Gott weiß, was mit ihm ist. Er weiß was, selbst, was mit ihm ist. Und er stellt sich einfach dazu und weiß, es gibt nur eine Chance, die Gnade. Die Gnade Gottes. Und die Chance, ich versuch's mal. Ich habe damals im Bar Mitzvah-Unterricht Psalm 103 gelernt. Wie war das dann? Psalm 103. Dieser wunderbare Vers, wir lesen ja immer, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht und so. Dann heißt es später Psalm 103, Vers 9, oder 8 ist das, ja, glaube ich, geht im 8 schon los. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn, Vers 11, so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Später heißt es Vers 17, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Halleluja. Kommt ihm dann so ins Gedächtnis. Hat er im Konfirmandenunterricht gelernt. Im Religionsunterricht. Ja? Boah, ganz viele, die später auf der, also moralisch auf der falschen Seite, die haben irgendwas intus. Und dann denkt man plötzlich dran. Sollte es wirklich möglich sein, dass Gott Gnade gibt? Mir? Obwohl ich jetzt doch ganz schön auf Abwege gekommen bin. Aber er geht in den Tempel, er wendet sich an Gott. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also, das ist einfach nur Vertrauen in Gottes Gnade. Einfach nur Vertrauen in Gottes Gnade, dass er so ist, wie er ihm in der Schrift geoffenbart wurde. Im Alten Bund gibt es schon diesen gnädigen Gott. Ja? Und die Gnade des Herrn, die währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte, eine Vision von dem Propheten Sacharja. Der hat ja ganz interessante Visionen gehabt. Und er sieht den hohen Priester Josua, der denselben Namen wie Jesus trägt, interessanterweise. Und auch wie der Josua, der das Volk aus ins Land Kanaan gebracht hat, nach Mose. Und der hat sich irgendwie verunreinigt. Er ist irgendwie nicht mehr so ganz sauber. Und er wurde jetzt angeklagt. Und diese Szene, diese Gerichtsszene, sieht Sacharja in einer Vision. Er mischt sich dann selbst mit ein. Es ist ganz spannend, wie er dann plötzlich selbst drin vorkommt. Wie bei Johannes in der Offenbarung ist das ein ganz interessanter Effekt. Aber da ist ein Ankläger, ein Widersacher, gleich Satan. Ja, das ist das hebräische Wort für Widerwirker. Ja. Diabolos auf Griechisch, wo das deutsche Wort Teufel herkommt, also Widerwirker. Da heißt es Sacharja 3, Vers 1, er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber, der Ankläger, es gibt ja im Gericht über den Richter, Verteidiger, Ankläger. Der Ankläger war da, der stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr, wahrscheinlich in Form dieses Engels, zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Du hast auch Dreck am Stecken. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Also der Richter oder der Verteidiger, je nachdem, wie man das interpretiert, legt quasi ein gutes Wort für ihn ein. sagt, ja, das stimmt, das ist eigentlich verkohlt. Also das ist eigentlich, das ist jetzt ganz schön daneben gegangen. Was ich daran spannend finde, da habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht, es steht, es ist ja auch also bestätigt, Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Also er erscheint damit nicht priesterlicher seiner Ordnung, da gibt es eine Ordnung auch in 4. Mose, ja, über die Priesterkleidung, also das ist nicht eine angemessene Kleidung gewesen, um am Thron Gottes zu erscheinen. Ja. Also das, die Anklage ist sozusagen berechtigt. Ja. Der hat wirklich unreine Kleider, das stimmt was nicht. Ja. Aber das Interessante in der ganzen Szene ist der stumm, der sagt gar nichts. Ich hätte fast gesagt, wie ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer. Jeschua. Ja. Der sagt gar nichts. Also ich finde, der muss doch mal sich verteidigen. Was sagst du dazu? Hörst du nicht, was diese gegen dich sagen? Warum sagst du nichts? Pilatus quetscht aus Jesus, will versuchen, was auszuholen, muss sich doch rechtfertigen. Warum verteidigst du dich nicht? Bleib ganz still. Wow. Wo ich manchmal denke, Mann, da gehört aber auch Größe dazu. Weil normalerweise, das kann ich nicht so schön. Das kann ich nicht auf mir sitzen. Das nehme ich nicht so an. Und wenn... Ich muss das erklären, Kleine, ich war auf dem Weg zum Tempel, da kommt mein dreijähriger Junge und der kippt mir da einmal Wasser über mein Gewand. Jetzt hätte ich nach Hause gehen müssen, wäre ich zu spät zum Tempel gekommen, ich bin trotzdem mit dem besudelten Gewand und mein Kind ist schuld. Meine Frau ist schuld. Rechtfertigen. Ja? Und außerdem, ihr habt doch auch alle schmutzige Kleider. Boah, das habe ich einmal erlebt. Wünsche ich nicht, dass ich das mal erlebe, habe ich einmal erlebt, wo ein Leiter tatsächlich also zur Rechenschaft gezogen werden musste, weil wirklich Sünde war. Also jetzt nicht, der hat einen nicht gegrüßt oder komisch geguckt oder an der falschen Stelle gelacht, sondern der hat wirklich, ja, ist er vor die Gemeinde getreten und gesagt, ich kenne eure Sünden ja auch alle. Statt selbst Buße zu tun. Oder der hohe Priester, der sagen kann, halt, wait a minute. Es stimmt, meine Kleider, aber guckt euch doch mal an. Ihr seid ja noch viel schmutziger. Guckt doch mal eure Klamotten an. Er hätte so zurückschießen können. Das ist das Schiebespiel der Schuld. Wer ein anderer ist schuld. Und pharisäisch, wieso? Ich bin immer noch, ich habe ein bisschen einen Fleck, aber ich habe viel mehr Flecken als ich. Ja, und das macht er nicht. Da habe ich drüber nachgedacht. Interessant. Vielleicht wurde ja auch Dreck auf ihn geworfen. Ja? Das hat er auch noch eine Kleider. Er steht ganz schön betröppelt und ganz schön blöd da. Ja? Aber er rechtfertigt sich nicht. Dass wir uns das vielleicht leisten können, abgucken können und es Gott überlassen können. Es Gott überlassen können. Der Zöllner im Tempel, der überlässt es Gott. Und Jesus sagt, er ist gerechtfertigt. Er bekommt Gnade. Schon im Alten Bund gab es ja auch das Prinzip der Vergebung und auch das Prinzip der Sühne und der Gnade. Das wird beschrieben oder wird deutlich an dem Zeltheiligtum, was ja dann im Tempel nachher war. Da gab es diese Bundeslade. Ja, die Kiste, eigentlich heißt das Kiste, man will ein besseres Wort finden. Es war eine ganz schlichte Kiste, Truhe. Truhe ist auch schön, Schatztruhe. Ja. Was war drin in der Schatztruhe, in der Lade des Bundes? Die zwei Tafeln mit den Geboten. Die 10 Geboten, erste 1 bis 4, dann 5 bis 10 oder so ähnlich. Ja. Und das waren die Gebote, die Gott mit seinem Finger geschrieben hat. Oh, tief durch Atmen. Genau. Was war noch drin? Genau. Aarons Stab. Damit man nie vergisst, dass Aaron, diese Pfeife, die das goldene Kalb gebaut hat, dass der von Gott als Priester begnadigt worden ist und auserwählt worden ist. Auf ewig. Ja, da konnte man immer sagen, sollen wir noch mal in der Bundeslade nachgucken? So, wir haben noch 12 Stämme, wir haben auch. Aber es hat nur der Stab von Aaron gegrünt, vom Levi. Ja. Ja, der war da drin und noch das Manna, würde ich sagen. Ja, aus der Wüste haben sie nachher noch gesagt, also komm, das letzte Manna, das tun wir da jetzt auch noch rein. Ja, so als Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, wann das, es wird dann nach so 400, 500 Jahren wird es dann ein bisschen hart, glaube ich. Aber keine Ahnung. Oder vielleicht verdunstet das, ich weiß nicht. Aber das war da auch drin. Und dann war obendrauf, hat Gott so angeordnet, da war dieser Deckel und dann sollte so ein Sühnedeckel drauf, noch oben drauf. Zwischen den hohen Priester, ob der nun Josua hieß oder wie auch immer, Abiathar und wie die alle hießen, und diesen heiligen Geboten. Ja. Und das sollte symbolisieren, da ist was dazwischen, damit Sühne geschieht. Da wurde das Blut drauf gesprengt, da wurde Sühne geschaffen, damit Gnade fließen kann. Ja. Aber natürlich gehört dazu, dass man dann auch seine Sünden bekennt. Ja, der Hebräerbrief sagt, der hohe Priester, der musste ja erst für sich selbst opfern, bevor er überhaupt fürs Volk opfern konnte. Bringt ja gar nichts. Wenn der unrein ist, dann braucht er gar nicht anfangen. Ja? Der muss erstmal für sich, was, der hohe Priester, der sündigt auch? Ja, klar. Vielleicht nicht ganz so viel, nicht so professionell wie die anderen, aber auch. Ja? So, und dann muss der erstmal für sich selbst. Ja? Und damit die Gnade fließen, damit dieses Gebet für das Volk Wirkung hat, kommt dieser Sühnedeckel. Und auf den nimmt Paulus im Neuen Testament, im Römerbrief Bezug. Lass uns da mal noch ein bisschen reingehen. Weil das zeigt, wie Gnade auch im Neuen Bund funktioniert. Das ist diese berühmte Stelle in Römer 3, die auch sehr verschieden übersetzt wird an dem Punkt, wenn es um diesen Sühnedeckel geht. Da heißt es, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir sitzen also alle in einem Boot, einem sehr, sehr großen Boot von Schuldigen. Ja. Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 25, jetzt kommt's. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Da steht bei Luther das schöne Wort Gnadenstuhl. Ja, was er auch im Alten Testament an dieser Stelle, wo es um den Sühnedeckel geht, übersetzt hat. Aber es ist tatsächlich der Sühnedeckel. Ja, dass Jesus quasi diese Funktion dieses Sühnedeckels übernimmt, Sühnopfer, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also es geht nicht darum, dass wir unsere Sünden ausgleichen durch unsere guten Werke, sondern dass es aufgrund der Gnade geschieht. Im Kapitel 4 geht es dann weiter, Vers 4. Wer Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet. Wer es denkt, dass er durch Werke ja, die Gerechtigkeit erlangen kann, der ist außerhalb der Gnade. Er hat kein Gnadenbewusstsein, keine Gnadenerfahrung, sondern aufgrund der Verpflichtung. Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, den Zöllner im Tempel, König David, wen auch immer, Josua, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 11, Vers 6. Wenn aber aus Gnade ist es nicht mehr wegen der Werke. Sonst wäre die Gnade ja gar keine Gnade mehr. Sondern wenn er aber um der Werke willen ein Recht fällt, so ist es nicht mehr die Gnade. Also das muss man schon auseinanderhalten. Ja, die Werke des Glaubens oder Werke, die ich tun will, um eben vor Gott gerecht dazustehen. Ja. Noch Römer 11, Vers 6. Ja. Wenn es jetzt umgekehrt aus Gnade geschieht, dann hat es mit den Werken nichts mehr zu tun. Ja. Sonst wäre die Gnade ja hinfällig. Das wäre dann keine Gnade. Ja. Am Ende des Monats geht der Angestellte zu seinem Chef. Früher hat man dann die Lohntüte bekommen oder hingehalten oder was auch immer. Ja. Dann sagt der Chef, ich bin heute mal gnädig. Diesmal kriegst du dein Gehalt. Nee, das ist verpflichtend, wir haben unterschrieben, wir haben einen Vertrag. Und wenn da drin steht, ich kriege ein 13. Monatsgehalt, dann kriege ich das auch. Ich habe gearbeitet, das steht im Vertrag. Das ist nicht Gnade. Die machen manchmal dann so, als wäre das besonders gnädig. Gell? Ja. Auch der Sachbearbeiter auf dem Wohnungsamt, ja, das ist so, als hätte der jetzt da die Macht über das ganze Geld und so. Das ist nicht Gnade. Entweder steht es mir zu oder steht mir nicht zu. Ja. Klar, ich kann trotzdem höflich und nett sein, das sollte derjenige auch sein, ja, aber es ist keine Gnadenerfahrung. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da so ein Gnadenbewusstsein haben und dann bedarf es des Glaubens an diese Gnade, um die Gerechtigkeit wirklich so zu empfangen. Dann glaubst du das, dass Jesus dich durch seine Gnade gerecht sprechen und in diesen Gnadenstand versetzen kann. Das ist dieser Stand der Gnade. Dafür hat er uns bestimmt. Deswegen sollen wir, die wir hier sitzen, die wir an Jesus glauben, ja, zum Lob seiner Herrlichkeit und zum Lob seiner Gnade in dieser Welt leben. Das merken andere. Ob wir aus Selbstrechtfertigung heraus oder dieses Gefühl, was Besseres zu sein, leben oder aus Gnade. Wird ja leider manchmal den Christen so angelastet. Ja, ich habe das, die vermitteln mir das Gefühl, dass sie irgendwie was Besseres sind. Also ich bin irgendwie gottlosen Heide. Das sind so die Gläubigen, oh, das sind die Heiligen. Oh. Die sind was Besseres. Ja? Die vermitteln kein Gnadenbewusstsein. Ich möchte, dass die Leute, die mit mir zu tun haben, merken, Mensch, der macht auch Fehler, aber irgendwie, der lebt irgendwie im Frieden mit Gott. Der lebt aus der Gnade. Ja? Das ist das, was viel attraktiver ist auch. Gell? Epheser 1 wird das so beschrieben: Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, Epheser 1, Vers 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Gnade ist herrlich, die ist phänomenal, die ist weltumspannend, generationsübergreifend, verändernd, revolutionierend, mit der er uns begnadigt hat in dem geliebten Sohn, den er hingegeben hat, seinen einzigen Sohn, den hat er hingegeben, damit wir Gnade empfangen, damit wir nicht in diesem Schiebespiel der Schuld verharren, damit wir nicht in Selbstrechtfertigung verharren, auch nicht in Selbstanklage. Es gibt natürlich auch in uns beides, es gibt Anklage von außen, es gibt auch manchmal auch Anklage von innen. Das ist auch brutal. Ja? Auch da brauchen wir Gnade. Jesus, ich lebe nicht von dem Feedback, was ich mir selbst gebe, wo ich mir selbst auf die Schulter klopfe oder mich selbst auch mal drauf warte, hast du diesen Fehler gemacht? Hat Gott dir nicht vergeben? Doch, aber ich kann mir das nicht verzeihen. Warum habe ich, könnte mich ohrfeigen? Ja? Aber Gott hat dir doch vergeben. Wir haben doch das Mal gefeiert. Du hast das doch bestätigt. Wir leben doch aus der Gnade. Ja, versteht ihr? Auch da muss die Gnade doch reinfließen, im Stand der Gnade. Durch den Geliebten, er hat doch alles dafür hingegeben, dass wir in dieser Gnade stehen können. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung. Vers 7. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Herrlichkeit seiner Gnade, der Reichtum seiner Gnade. Gott ist damit nicht knauserig. Überfließend. Die Übertretung heißt es einmal, die war schon ganz schön heftig, aber die Gnade, die ist noch viel größer. Überfließend, der Reichtum seiner Gnade. Die brauche ich auch. Gut, dass es noch nicht ausgeschöpft ist. Wer weiß, wofür ich noch alles Gnade brauche in meinem Leben. Die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er rühmt die Gnade, oder? Machen wir auch gleich noch in einem Lied. Also ich wünsche mir, dass wir in unserem Christenstand, sage ich mal, ein Gnadenbewusstsein haben. Wir leben aus der Gnade. Lebst du wirklich in diesem Bewusstsein, dass dir erstaunlicherweise völlig unverdient Gnade und Erbarmen zuteil geworden ist? Du hast das nicht verdient, aber es ist zu dir gekommen, weil du darum gebeten und im Glauben das ergriffen hast. Und mit dieser Gnadenbrille will ich auch mein Leben betrachten, nach vorne blicken. Will ich auch meine Geschwister betrachten und die Menschen um mich herum, sogar Ungläubige, auch betrachten mit diesem Gnadenbewusstsein. Boah, mich hat die Gnade erreicht. Wie sehr wünsche ich meine Mitmenschen, der so aus Selbstgerechtigkeit und Verkrampftheit da lebt, dass er auch in diese Entspannung, diese Freisetzung durch die Gnade Gottes kommt. Ganz viel Gutes ist in mein Leben gekommen, unverdient durch Gottes Gnade. Ich brauche gar nicht mehr, um mein Recht zu kämpfen. Ich brauche mich noch nicht mal rechtfertigen. Ich bin begnadigt in dem Geliebten, im Bund mit Gott gesegnet. Und eines Tages wird dieses Thema auch der Anklage abgeschafft und erledigt sein. Denn es heißt in Offenbarung 12, Vers 10, damit möchte ich zum Ende kommen, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht, das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Der treibt dann noch eine Zeit lang sein Unwissen, aber es ist limitiert. Er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Ja? Und dann ist das Thema Anklage vorbei. Dann brauchen wir es auch untereinander nicht mehr. Der Teufel greift ja auf jede Anklage auch gerne auf, also die jetzt so hier auf Erden, ja, und bringt sie womöglich vor den Thron Gottes. Aber eines Tages ist das Thema erledigt. Also wollen wir uns wirklich diesen Stand der Gnade bergen und bewegen, uns David zum Vorbild nehmen, zu unserer Schuld, auch wo sie passiert, braucht man gar nicht dramatisieren, einfach auch, wenn es auch nur Schuldanteile sind, wie auch immer, zu meinem Teil an dem Schuldkomplex, Schuldgeflecht, ja, da zu stehen. Ich steige aus vor Gott aus diesem Schiebespiel der Schuld. Ich möchte nicht meine guten Taten gegen die schlechten in die Waagschale werfen. Ich brauche das nicht mehr. Ich möchte allein auf die Gnade Gottes vertrauen. Amen.